Ja, lobt den Herrn.
Wir nähern uns dem Happy End. Das ist so wunderbar. Das Beste an der Offenbarung ist, wie sie ausgeht. Ich bin immer froh, wenn eine Geschichte gut ausgeht. Es ist einfach natürlicher und schöner, wenn etwas gut ausgeht. Und das wichtigste Buch, die wichtigste Geschichte, die wichtigste Beziehung, die es gibt, ist einmal das wichtigste Buch ist die Bibel. Die wichtigste Beziehung ist unsere Beziehung zwischen den Menschen und Gott, zwischen Jesus und der Gemeinde. Und das wichtigste Buch, habe ich schon gesagt, und wunderbar, alles geht am Ende gut aus. Aber bevor es soweit ist, muss der Herr noch vieles in Ordnung bringen. Weil ihr habt schon letztes Mal diese vorherigen Verse gelesen, wo auch viel Gericht ist. Und wenn man dieses Gericht, das da vorne ist, also jetzt in Kapitel 20 und auch in 21, das ist natürlich was, das passt nicht immer in unsere Vorstellung. Also ich hätte lieber, dass das irgendwie nicht sein hätte müssen. Aber Gott ist gerecht. Ich habe heute ein bisschen damit gerechnet, dass eventuell eine Arbeitskollegin von mir kommt. Und ich habe gedacht, oh, wenn ich da jetzt nur vom Gericht erzähle, das wäre vielleicht für sie zu hart. Dann habe ich gedacht, ja, man muss, wenn man das Gericht sieht, man darf nie vergessen, dass Gott eine wunderbare Person ist. Ja, er ist, niemand auf der Welt kann von sich sagen, er ist Liebe. Weil Gott ist Liebe. Hier sehen wir zwar das Gericht, aber Gott ist Liebe. Gott liebt. Und er hat auch alles getan und alles gegeben, damit die Menschen gerettet werden können. Gott will nicht, dass ein Mensch unter diese Gerichte fällt. Er bietet uns immer wieder Errettung. Er bietet den Menschen immer eine Lösung aus ihrem Problem. Wen er richtet, das ist die Schlange. Der Herr will die Schlange richten. Diese, wie es in Kapitel 20, Vers 2 heißt, da heißt, und er ergriff den Drachen, die alte Schlange, welcher der Teufel und der Satan ist. Und hier an der Stelle heißt, und er band ihn für 1000 Jahre. Das Problem für Gott ist diese Schlange. Ist dieser Teufel, der alles durcheinander bringt, der gegen Gottes Vorsatz ist. Das muss der Herr beseitigen. Aber er will nicht, dass irgendein Mensch verloren geht. In 1. Timotheus 2, Vers 4 oder 3 und 4 findet es immer wieder so stark, den will ich nochmal vorlesen. Weil es sagt selten so Verse so klar wie die zwei, das heißt, dies ist gut und angenehm vor unserem Retter Gott. Ja, wir haben einen Gott der Errettung. Bei ihm ist alles gibt's die Errettung. Letztes Mal hatte ich ja die Kinder oder die Jugend, Kinder schon ein bisschen untertrieben, und sie heißen, und da haben wir darüber gesprochen, was Jesus heißt. Ja, Jesus heißt ja eigentlich, ich bin Retter oder ich bin Rettung. Ich rette euch. Ja, der Herr ist unser Retter. Er kam, um uns zu retten. Und wir haben einen Rettergott. Gott will uns retten. Gott liebt uns so sehr, er hat alles gegeben. Denn wie sie heißt, dies ist gut und angenehm vor unserem Rettergott, welcher will, dass alle Menschen gerettet werden. Gottes Absicht mit uns Menschen ist, er hat uns geschaffen in seinem Bild, nach seiner Gleichheit, und er will uns retten. Er will nicht, dass irgendeiner verloren geht. Alle diese Gerichte sind in erster Linie, um Satan und all seine Früchte, all das, was er hervorgebracht hat, zu beenden. Und ich finde es auch immer wichtig, weil die Menschen, sie werfen Gott immer wieder Dinge vor, und das können sie nur deswegen, weil sie Gott nicht kennen. Und wenn wir mit ihnen reden, wenn wir Traktate austeilen, oft kommt so Anspruch, oh, wie kann Gott es so und so tun? Wenn du hier Offenbarung willst, wie kann er so richten? Aber Gott hat alles bereitet, damit niemand außer dem Teufel und seinen Engeln in dieses Gericht fällt. Und es ist so gut, da können wir also kühn sein, müssen wir uns nicht fürchten, wenn Menschen diese Stellen uns vorhalten und sagen, wie kann doch sowas tun? Aber Gott ist gerecht, gell? Gott richtet, wie heißt, ich fand es auch, Gott richtet, ich habe hier auch geschrieben, Gott aber ist gerecht. Gott richtet immer die Sünde und den Sünder, die Sünden, ja. Er ist nicht gegen den Menschen, aber er ist gegen die Sünde. Und deswegen hier noch einmal in Abvers 11, und ich sah einen großen weißen Thron, und den, der darauf saß, vor diesem, dessen Angesicht flohen die Erde und der Himmel, und es wurde keine Stätte für sie gefunden. Jetzt sind wir geschichtlich, wir haben letztes Mal ja eine große Tafel, an der Tafel standen ja verschiedene Ereignisse. Wo sind wir jetzt geschichtlich? Hanna, weißt du das, wo wir jetzt sind an diesen Versen? Du kommst von Tübingen, hast noch gar nichts gehört. Wo sind wir jetzt hier?
Ich weiß
es
auch nicht.
Wann ist das Gericht vor dem weißen Thron?
Niemand weiß die Tag und die Stunde.
Ja, okay, ich hilf dir ein bisschen mit Offenbarung 20, Vers 3. Da heißt, Anna, ich hilf dir mit Offenbarung 20, Vers 3. Da heißt, und er warf ihn in den Abgrund und verschloss ihn, also so ein Engel, und versiegelte über ihn, damit er die Nationen nicht mehr verführte, bis die 1000 Jahre vollendet wären. Danach muss er eine kleine Zeit losgelassen werden. Und dann haben wir die nächsten Verse, sehen wir dann, wie Satan wieder losgelassen wird und wie der Herr und wie dieses Seher dann gerichtet wird. Okay, wo sind wir jetzt?
Nach dem 1000-Jährigen.
Sehr gut. Wir sind am Ende des, nach am Ende, das heißt, des 1000-Jährigen Reiches abgeschlossen. Eine Zeit, wo der Herr regieren wird. Wo, wenn wir nicht so ein bisschen knapp mit der Zeit wären, wir könnten uns allein dieses 1000-Jährige Reich ein bisschen anschauen. Ich finde es immer wieder schön, wo Otter und die, wo das Kind in das Loch der Otter neilange kann und wird nicht gebissen, wo der Löwe Gras frisst und das Lamm beim Löwen liegt. Das ist schon interessant, was der Herr für ein Reich aufbauen wird, das eben in dem einerseits Satan gebunden ist und im anderen Seite die Überwinder regieren. Ja, das wirklich wird eine schöne Zeit werden. Und wie schade, dass am Ende dieser 1000 Jahre der Teufel nochmal losgelassen wird. Wäre mir lieber gewesen, der Herr hätte gleich am Anfang von 1000 Jahren gleich ab, wenn du Feuer siehst, lassen wir gar nicht mehr raus. Aber wir sehen da, man irgendwie braucht, möchte der Herr oder muss der Herr auch diese Nationen, die in so einer Umgebung leben, er muss sie prüfen. Und was mich echt immer wieder erstaunt und eigentlich auch irgendwo fast schon wieder entsetzt, dass so viele nach 1000 Jahren Friedensreich sich dem Teufel wieder anschließen, weißt du? Der Herr richtet wunderbar 1000 Jahre Frieden, Freude, keine Waffen mehr, machen wir Pflugscharen aus dem Eisen, was brauchen wir Quere machen, brauchen wir nicht mehr in den 1000 Jahren. Und nach 1000 Jahren wissen sie nichts Besseres, wie sich zu sammeln als ein Riesenheer gegen Gott. Das zeigt wirklich, wie listig und gefährlich die Schlange ist. Das zeigt auch, weißt, wie sehr wir den Herrn brauchen, wie sehr wir die Beziehung brauchen, damit wir nicht von dieser Schlange verführt werden. Da heißt er hier in 22, und er ergriff den Drachen, die alte Schlange. Der Drache, der ist schon alt, aber er ist auch sehr listig. Er war schon listig im Garten Eden als Schlange, wie viel mehr ist er heute als Drache listig. Ja. Und das, was uns hier rettet, ist immer wieder das Wort, die Gemeinschaft mit dem Herrn und auch die Gemeinschaft in der Gemeinde. Die brauchen wir bis ans Ende immer, damit wir bewahrt werden, damit wir wieder ausgerichtet werden. Ja, du siehst ja, wir hatten einen Vortrag, okay, wir haben, das ging jetzt erstmal an Gläubige gerichtet, aber die Menschen strömen nicht so, wie es sein sollte, weil es gibt diese alte Schlange. Die will nicht, dass die Menschen gerettet werden. Die will nicht, dass wir in die Herrlichkeit hineinkommen. Die möchte uns alles nehmen. Und es ist wunderbar, dass der Herr am Ende dieser 1000 Jahre diese Schlange vollkommen zunichte macht. Und dann kommen diese Verse ab Vers 11, und ich sah einen großen weißen Thron, und der darauf saß, vor dessen Angesicht flohen die Erde und der Himmel, und es wurde keine Stätte für sie gefunden. Denn vor Gott kannst du dich nicht verbergen. Wenn dann dieses Gericht kommt, du kannst nicht dich verbergen, du kannst dich nicht verstecken. Und dann werden alle lebendig, die eigentlich schon, ja, die Toten werden lebendig. Alle die, die gestorben sind ohne den Herrn, die das Leben Gottes nicht haben, die werden lebendig. Sie werden auferweckt und sie werden gerichtet, da heißt es dann in Vers 12, und die Toten wurden gerichtet nach dem, was in den Büchern geschrieben stand, nach ihren Werken. Da habe ich gedacht, oh, die Armen. Ja, weißt du, wenn du nach deinen Werken gerichtet wirst, wenn du niemand hast, der für deine Werke bezahlt hat, wenn wir den Herrn haben, wir wissen, er hat das Blut, sein Blut reinigt uns von allen Sünden. Aber wenn dann jede einzelne Vergehen hast, der Herr am weißen Kron erzählt, wird den Menschen zeigen, sagen, hier hast du gesündigt, hier hast du gesündigt. Da können sie kommen und sagen, ich halte aber die 10 Gebote. Dann wird der Herr sagen, ja wo? Ich sehe nichts. Da hast du keine Chance. Es gibt auch ein paar, die stehen durch den Herrn, wunderbar. Aber viele werden sich wundern. Weil, wenn du nach deinen Werken gerichtet wirst, also ich bin so froh, dass ich den Herrn habe, dass ich mich bei ihm verstecken kann, dass er mein neues Kleid ist, dass ich mich mit seinem Blut reinigen kann, dass ich nicht da stehen muss und gerade stehen für alles Dumme und Blöde, was ich mein Leben lang gemacht habe. Ja, das ist schon herrlich, wenn man nicht in dieses Gericht kommt. Gell? Ja, und dann lobt den Herrn. Es gibt ein paar, weil es hier heißt, und wenn jemand nicht verzeichnet gefunden wurde im Buch des Lebens, so wurde er in den Feuersee geworfen. Es gibt schon ein paar, aber nicht so viele wahrscheinlich. Und jetzt 21, das habe ich auch als Überschrift, und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Gell? Obwohl der Herr in den 1000 Jahren so ein schönes, wunderbares Friedensreich erschafft oder hat, ja, allein schon durch die Tatsache, dass der Teufel gebunden ist, allein durch die Tatsache, dass die Überwinder mit ihm zusammen regieren. Dennoch ist es für Gott noch nicht standardgemäß. Es entspricht noch nicht ihm vollkommen. Und deswegen heißt es in Vers 1, und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Gott wird wirklich an diesem Zeitpunkt, das ist der schönste Zeitpunkt, er wird alles neu machen. Da kannst du dann diese Verse davor, dass alles vergeht, die Elemente, alles vergeht. Er muss ja, um was neu zu machen, erst alles beseitigen. Es gibt einen neuen Himmel und eine neue Erde. Denn der erste Himmel und die erste Erde vergingen und das Meer ist nicht mehr. Lob den Herrn. Das Meer ist nicht mehr. Das Meer wird in der Bibel, es ist ein Ort des Bösen eigentlich. Ja. Mit dem Meer werden immer Dämonen gleichgesetzt. Es ist auch das Meer kein Ort, an dem wir normalerweise, wenn du jetzt was trinkst aus dem Meer, so ein Schluck Meerwasser, wird schon mal kurzfristig erfrischend, aber auf die Dauer. Hast du jetzt fest, kriegst du immer mehr Durst, gell? Und es wird immer. Das Meer ist einfach für uns kein Lebensumfeld. Ja. Und alles, was tödlich ist von mir, kannst du nicht trinken. Gell? Er sagt, ich gebe dir Wasser des Lebens, aber von mir kannst du nicht trinken. Es ist ein Ort des Todes eigentlich. Gell? Und das heißt, es wird so ein Tod nicht mehr geben. Es ist alles Leben. Alles Erde, die Frucht des Lebens hervorbringt, wo der Baum des Lebens wachsen kann, und es gibt ein neuer Leben. Und ich sah in Vers 2 die heilige Stadt, das neue Jerusalem, aus dem Himmel von Gott herabkommen, bereitet wie eine geschmückte Braut ihren Mann. Siehst du, spätestens hier merkst du, wir bleiben nicht in Ewigkeit im Himmel. Es sieht vielleicht aus, als ob man, es ist ja, die Überwinder werden ja in den Himmel entrückt, das stimmt ja schon, ja. Aber am Ende heißt es doch, der Himmel kommt auf die Erde. Was für eine wunderbare Sache. Als Jakob einen Traum hatte, da sah er eine Leiter, wisst ihr auch, gell? Er sah eine Leiter von der Erde zum Himmel. Es war eine Verbindung, gell? Als der Herr auf der Erde war, in Johannes, da zeigt er uns, er ist diese Verbindung vom Himmel, von der Erde zum Himmel, vom Himmel auf die Erde, weil erst kam er vom Himmel auf die Erde und jetzt auf der Erde ist er wieder die Verbindung zum Himmel. Der Herr ist diese Leiter, lobt den Herrn.
Aber hier ist, kommt der Himmel runter, lobt den Herrn. Die Erde und der Himmel sind eins. Die ganze Geschichte, das ganze in der Zeit davor war immer eine Trennung zwischen Himmel und Erde. Ja. Aber jetzt kommt das neue Jerusalem, Gott selbst, kommt jetzt auf die Erde. Ja. Ich sah eine neue Erde und dann kommt das neue Jerusalem aus dem Himmel von Gott herab. Bereitet wie eine geschmückte Braut ihren Mann. Und ich hörte eine große Stimme aus dem Thron, die sprach, siehe das Zelt Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen zelten und sie werden seine Völker sein und Gott selbst wird mit ihnen sein. Wenn wir die Geschichte kennen, es gab ein Zelt in der Wüste. Das Volk Israel ist aus Ägypten ausgewandert, ausgezogen und dann hat Gott sie beauftragt, ihm ein Zelt zu bauen. Es ging darum, von Anfang an, Gott will bei seinem Volk wohnen. Wenn du dir vorstellst, das ist einzigartig, weil Gott einzigartig ist und weil die Bibel einzigartig ist. Niemand hat sich je vorgestellt, dass denn Gott bei Menschen wohnen will. Er will nicht nur einen Ort, wo man ihn anbetet, nein, er will bei Menschen wohnen. Und das Zelt damals in der Wüste, es war schon das erste Zeichen, Gott will ganz nah bei uns sein. Und hier in Offenbarung, er ist bei den Menschen. Das finde ich so schön. Siehe das Zelt Gottes und er wird bei ihnen zelten. Er wird bei ihnen wohnen. Gott hat endlich das erreicht, was er will. Einen Menschen, mit dem er zusammenlebt. Der Herr hat endlich eine Braut. Er kann echt endlich seine Braut genießen. Und sie werden seine Völker sein und Gott selbst wird mit ihnen sein. Und er wird jede Träne von ihren Augen abwischen. Und der Tod wird nicht mehr sein, weder Leid noch Geschrei noch Schmerz wird mehr sein, denn das Vorige ist vergangen. Was wollen wir mehr? Was wollen wir mehr, gell? Wer will von uns schon Leid, Schmerz, Geschrei, Tränen, der Tod? Die größte Macht ist der Tod. Der Mensch kämpft, alle Wissenschaft setzt sich dran, wir wollen den Tod besiegen. Aber es wird nicht gelingen. Der Herr wird ihn besiegen. Lob den Herrn. Und der auf dem Thron sitzt, sprach, siehe, ich mache alles neu.
Amen.
Der Herr macht alles neu. Wunderbar. Und nicht nur, dass er es neu macht, und er spricht, schreibe, denn diese Worte sind zuverlässig und wahrhaftig. Das heißt, es wird passieren. Denkst du, dass das passiert, Andi? Ja, ich denke es auch. Warum? Weil es hier steht. Wenn es nicht hier stehen würde, ich glaube, ich würde es nicht glauben. Also wenn du mir das sagen würdest, ohne dieses Wort, ich würde sagen, Andi, schön, dass du das denkst, aber die Menschen denken so viel. Aber das nützt nichts, was wir denken, das passiert trotzdem nicht. Aber das Wort sagt, es wird geschehen. Ist doch herrlich, gell? Wir haben eine klare Ausrichtung. Der Herr sagt, es wird geschehen. Sie sind, und er sprach mir, sie sind geschehen. Ich bin das Alpha und das Omega. Der Anfang und das Ende. Gott hat angefangen und er wird es auch vollenden. Weißt, egal wie viele Schwierigkeiten wir bis dahin noch sehen. Weißt, der Herr gibt es ja, damit wir heute in dieser Zeit voller Mut, voller Glaube und voller Erwartung sind. Dass wir nicht die Dinge vor Augen sehen und denken, oh, so ist es. Nicht ständig die Nachrichten lese und denke, oh je, was wird auf uns zukommen. Wir brauchen gar nicht. Das Wort gibt uns eine wunderbare Nachricht. Es geht am Ende zum Happy End. Der Herr wird am Ende alles in Ordnung bringen. Und darauf können wir vertrauen. Und es gibt dazwischen auch Dinge, die nicht so toll sind. Das zeigt das Wort auch. Ja, es sagt, nee, das ist alles nur voll. Aber wir haben diese klare Hoffnung. Und die rettet uns in vielen Situationen. Vor allem auch vor uns selber. Davor, dass wir zu sehr investieren in die Welt. Wenn du alles investierst in die Welt, was hast du am Schluss? Am Schluss hast du nichts mehr. Gell? Du investierst und investierst. Der Herr sagt ja zu dem einen, dem reichen Kornbauer, er hat alles. Oh, meine Seele kann sich freuen. Und dann am nächsten Tag ist er gestorben. Ich hatte einen Onkel, der hat
Na, damals hast du ja mit junger Bube Schach gegangen, ihr kennt es ja noch, und dann bist du irgendwann in Rente gekommen, aber sich freut, jetzt ist er in Rente, er nimmt sich vor, macht das und das und das. Zwei Tage nachdem er die Rente angefangen hat, ist er umgefallen und tot. Gell? Du kannst dich auf so viel ausrichten, kannst dich an so viel freuen. Ein Ehepaar hat mir erzählt vor ein paar Wochen, ja, sie haben sich vorgenommen, wenn sie Rentner sind, dann reisen sie durch die ganze Welt. Jetzt hat sie COPD und reist nirgends mehr hin. Ich bin froh, dass sie daheim Luft kriegt. So ist es mit unseren Plänen und Vorstellungen. Wir können uns so viele Vorstellungen machen, aber das Einzige, was sich erfüllen wird, ist das hier. Lob den Herrn. Das finde ich immer wieder hilfreich und ausrichtend. Ja? Bleiben wird das, was das Wort sagt. Und es ist zuverlässig und wahrhaftig. Ich werde den Durstigen geben aus der Quelle des Lebens umsonst. Amen. Und auch hier, das finde ich wunderbar, der Herr ist nicht so, dass wir immer nur warten müssen. Er vertröstet uns nicht nur und sagt, ja, alles kriegst du dann. Heute kriegst du noch gar nichts. Können wir heute schon trinken? Gibt es heute schon Wasser? Ja. Der Herr sagt heute schon, kommt her zu mir, ich will dem Durstigen geben. Muss nur den Mund aufmachen, dann gibt es Wasser. Amen. Zu ihm kommen und trinken. Und dann heißt hier, wer überwindet, der wird es alles ererben. Und ich werde ihm Gott sein und er wird mir Sohn sein. Das hat mich auch, also wo ich das erste Mal gelesen habe, das hat mich sehr berührt. Weißt du, und auch heute noch, er wird mir Sohn sein und ich werde ihm Gott sein. Er wird mir Sohn. Weißt du, so eine Liebe, so ein Wunsch, dass, weißt du, Gott ist nicht irgendwie weg, er will uns Vater sein. Weil wenn wir Sohn sind, dann muss er Vater sein. Und es steht hier zwar Gott, aber wir wissen, das ganze Neue Testament offenbart uns Gott als einen Vater, der uns liebt. Er will Vater sein, ja. Er will nicht Gott sein, weit weg im Thron, nur Anbetung, oh, wir beten zu dir. Nein, er möchte in unserer Nähe sein. Gott will eine Beziehung haben. In Jesus ist er uns nahe gekommen. Aber hier kommt er sogar, weißt, auch als Vater uns noch näher. Er wohnt bei uns, gell? Er wird bei uns wohnen. Und mit den Feigen und Ungläubigen, da wollen wir es nicht so. Und dann sagt er hier, und es kam einer von den sieben Engeln, welche die sieben Schalen hatten, voll der letzten sieben Plagen, redete mir und sprach, komm her, ich will dir die Braut zeigen, die Frau des Lammes. Der Vater wohnt bei den Söhnen, und der Bräutigam bekommt endlich seine Braut. Und er sprach und brachte mich im Geist hinweg auf einen großen und hohen Berg und zeigte mir die heilige Stadt Jerusalem aus dem Himmel von Gott herabkommen. Die hatte die Herrlichkeit Gottes. Das finde ich auch immer wieder wunderbar. Sie hatte die Herrlichkeit Gottes. Es ist nicht unsere Herrlichkeit, es ist nicht die Herrlichkeit des Menschen. Nicht der Mensch wird hier zum Ausdruck gebracht und gerühmt, sondern sie hat die Herrlichkeit Gottes. Wem gebührt in diesem neuen Jerusalem die Herrlichkeit? Nur Gott, gell? Wo immer du siehst, du siehst Gott. Gott kommt durch sie zum Ausdruck. Gott kommt, hat den Menschen geschaffen, dass er durch ihn zum Ausdruck kommt. Und hier siehst du die Vollendung. Eine Stadt, lauter aufgebaute Menschen, miteinander aufgebaut, und sie haben alle diese Herrlichkeit, sie haben alle dieses Wesen, die Natur, den Ausdruck Gottes. Und dann ist natürlich klar, ihr Licht war gleich dem alleredelsten Stein, wie ein Jaspisstein, klar wie Kristall.
Amen.
Also ich glaube, wir können alle selber noch ein bisschen dazu schwärmen. Das Alte ist vergangen, das Neue ist da. Amen.